Unsere größten Spiele, Deutschlands emotionale Fußballmomente. Ich bin Oliver Forster und hier kommt mein Podcast. Es wird emotional, Leute. Natürlich informativ, aber wir alle kriegen vor allem nochmal Gänsehaut, wenn wir uns zurückerinnern an die größten Spiele unserer Nationalmannschaft, an Europacup-Siege mit den Bayern, mit Dortmund, ja, und auch mit dem HSV, an die ganz großen Abstiegsdramen, an die Wunder, die größten Pokalendspiele, wie ganze Städte ausrasten. An all das will ich mich mit euch zusammen erinnern und natürlich mit den größten Stars aller Zeiten. Wir werden in Erinnerungen schwelgen, hinter die Kulissen der großen Turniere schauen, viel Neues für euch entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf die Sommermärchen, auf viele Ja-Ja-Ja-Schreie, auf Deutschlands emotionale Fußballmomente. Freut euch mit mir, Leute.
Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußballmomente. Deutschland hat dreimal den EM-Titel geholt. Dreimal wurden wir zu Fußballhelden. Aber es gab auch unvergessliche Niederlagen und Dramen. Das heftigste ereignete sich 1976 im ehemaligen Jugoslawien. Eine unglaubliche Geschichte. Oliver Forster erzählt sie euch mit einem legendären Torschützen der EM 76, mit Dieter Müller.
So, und wir gehen ganz, ganz weit zurück, 45 Jahre zurück, ins Jahr 1976, Fußball-Europameisterschaft in Jugoslawien. Und das war nicht wie heute ein riesiges Turnier mit 16, 24 oder 32 Mannschaften. Es war ein Turnier mit genau 4 Mannschaften. Also es gab 2 Halbfinalspiele, es gab das Finale und es gab auch noch ein Spiel um Platz 3. Und alles andere passierte zuvor in der Qualifikation, sehr, sehr aufregend für die deutsche Fußballnationalmannschaft damals. Unter anderem musste man auf Malta ran, da gab es keinen Rasenplatz damals, da hat man auf einem Platz gespielt, das war ein Betonplatz mit ein bisschen Sand obendrauf, auch gerade nur mit 1-0 gewonnen. Auf jeden Fall überstand man diese Qualifikation irgendwie und dann gab es ein Viertelfinale, Hin- und Rückspiel gegen Spanien damals. In Madrid ein 1-1, Erich Behr von Hertha BSC aus Berlin hat das Ausgleichstor für die Deutschen geschossen. Ein unglaublicher Schuss, 30 Meter Torentfernung, war damals auch irgendwie Tor des Monats. Und dann gab es ein Rückspiel in München im Olympiastadion mit einem 2-0 für die deutsche Mannschaft. Klaus Toppmöller machte damals das entscheidende Tor. Er galt so ein bisschen als der legitime Nachfolger von Gerd Müller, der 2 Jahre davor nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 zurückgetreten war. Aber dieser Toppmöller stieg dann in ein schnelles Auto im Pfälzerwald und irgendwie verlor er die Kontrolle über das Auto. Das war Ende Mai 1976, 2 Wochen sozusagen vor Beginn der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft in Jugoslawien. Toppmöller irrte eine Nacht lang durch den Pfälzerwald, wurde erst dann wieder aufgefunden und war fortan kein Thema mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft, zumindest nicht für diesen Sommer. Und deswegen kam dann ein ganz anderer ins Spiel. Den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Der Held von Belgrad, der Held der Fußball-Europameisterschaft 1976, damals beim 1. FC Köln, Dieter Müller ist heute einer meiner Gäste. Herzlich willkommen, Dieter Müller.
Ja, Oliver, hallo, grüß dich. Wir können ja ruhig du sagen, wir kennen Sie ja schon ewig. Ja, ich glaube 30 Jahre oder noch länger, das ist ja Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Ja, absolut. Dieter, sag mal, das waren ja ganz verrückte Zeiten. Warst du denn bei diesen Viertelfinalspielen, als der Stern von Toppmöller so ein bisschen aufging, warst du da überhaupt schon im Kader der deutschen Nationalmannschaft, so kurz vor der Europameisterschaft 76?
Ja, ich war ab und zu dabei, das stimmt, ja. Ich hatte schon mal eine Einladung, aber ich hatte mir dann schwere Krankheit. Ich hatte Nassrippenfellentzündung. Das war damals also nicht so einfach. Das hat damals mich auch immer wieder zurückgeworfen. Und ich war nah dran, aber auch in der B-Nationalmannschaft damals, so hieß das damals, gespielt. Aber jetzt so richtig nah dran war ich schon. Aber ich denke mal, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Durch den Toppmöller, der ja dann damals da irgendwie verschwunden war, kam ich dann ins Spiel. Das war ja natürlich dann auch irgendwie ein bisschen schicksalhaft. Stimmt, ja.
Ist eine völlig verrückte Geschichte und lass uns ein bisschen dann eintauchen. Also wie gesagt, Toppmöllers Unfall Ende Mai, dann im Juni dieses kurze, knappe Turnier in Jugoslawien. Damals Tito noch Präsident in Jugoslawien. Jugoslawien war ein geeintes Land, noch nicht getrennt. Also es gab noch nicht Kroatien, Serbien, Slowenien und all die anderen Teilstaaten. Eine ganz andere Welt. Wie war das, als ihr da angereist seid, wo habt ihr da gewohnt? Wie sah das Trainingslager aus? Lass uns ein bisschen eintauchen in diese Atmosphäre damals, Dieter.
Ja, das war natürlich ein Ried. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Das war so ein ganz altes, so ein Hotel. Das war ein Riesenkasten damals. Wir hatten ja damals, waren wir ja auch, es gab ja damals noch kein Internet und so weiter. Und wir wussten also relativ wenig über die politische Situation damals. Aber da gibt es eine nette Geschichte, Oliver. Wir hatten uns vorbereitet hier in Deutschland auch im Hotel Grafenbruch, im Kempinski. Und ich hatte,
Ist in der
kam ein
Nähe
bisschen
von
früher an,
Frankfurt, für die,
bitte.
die das nicht wissen.
Ja, genau, in der Nähe, genau, und es ist in der Nähe von Frankfurt und wir haben uns da getroffen und ich war ein bisschen früher da, natürlich Zeit, weil ich ja direkt vor Ort lebte und ja heute auch noch lebe. Und ich bin dann in die Sauna gegangen und auf einmal sitzt mir der große Franz Beckenbauer gegenüber, den ich ja 74 gesehen habe, verehrt habe, sicherlich eine der größten Fußballer, die Deutschland je hatte. Und bin ja auf ihn zugegangen und habe zu ihm gesagt, Tag, Herr Beckenbauer, ich bin der Dieter Müller. Und da hat er doch zu mir gesagt, ja, Mai, kannst Franz zu mir sagen. Das ist auch so eine kleine Anekdote, die fand ich einmal ganz lustig. Und ich hatte natürlich da eine große Ehrfurcht vor den Namen Uli Hoeneß und so weiter. Aber ich habe zu der damaligen Zeit viele Tore gemacht, war ein außergewöhnlicher Torjäger damals und mein Verhältnis zu Helmut Schön, das war immer ein bisschen gespalten. Ja, das war, ich hatte ja auch immer so den Eindruck, dass er ein bisschen so den Bayern-Block bevorzugt. Aber ich war natürlich dann glücklich, dass ich dabei sein konnte und dann da vielleicht so beitragen konnte, dass Deutschland wieder Europameister wird.
Lass uns nochmal ein bisschen dann nach Jugoslawien schauen. Also dann seid ihr von diesem Kempinski in der Nähe von Frankfurt nach Jugoslawien geflogen. Wie war das da? Wie sah das Hotel aus, das Trainingsgelände? Lass uns
Ja,
ein
das war
bisschen
alles ein bisschen,
teilhaben an eurem
ja, das
Erleben
war alles ein bisschen
damals.
einfach. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da sind Fans mitgefahren. Es war, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, es war ein Riesenhotel und damals gab es ja auch noch war das alles relativ locker. Die Leute, es gab wie Fans, die haben einen begleitet und da gab es noch keine Absperrungen. Dann sind wir haben wir mal ein Training gemacht im Stadion. Das war schon beeindruckend. Das war ein riesengroßes Stadion und ja, wir waren halt auch Favorit, gell? Wir wussten, dass wir Titelverteidiger sind und sind auch dementsprechend mit dem nötigen Selbstbewusstsein da angereist, ganz klar. Und ich war natürlich unheimlich stolz im Kreis dieser großartigen Spieler. Ich hatte ja noch meinen Kollegen Heinz Floh dabei, das war natürlich super. Mit dem habe ich ja auch ein außergewöhnliches Verhältnis gehabt. Wir waren ja, kann man sagen, was heute vielleicht nicht so oft ist, Freunde. Und ja, ich habe mich unheimlich gefreut. Aber ich wollte spielen und habe dann natürlich auch, war heiß und wollte dazu beitragen, dass wir mit Deutschland eine gute Rolle spielen.
Das war die Kölsche Fraktion sozusagen mit Dieter Müller und Heinz Flohe, der ja leider schon verstorben ist. Da kommen wir zu diesem Thema Köln, kommen wir nachher nochmal ganz ausführlich mit einem der größten Rockstars auch der Geschichte in Deutschland. Aber jetzt lass uns mal schauen auf dieses erste Spiel. Das war also das Halbfinale in Belgrad, fast 60.000 Zuschauer und ihr wart mit Selbstvertrauen angefahren. Ihr wart im Prinzip, Deutschland war amtierender Fußballweltmeister, hatte 74 in München das Finale gegen die Niederlande gewonnen und dann kamen diese wieselflinken und guten Jugoslawen und Čajić und der legendäre Poppi Voda machten zwei Tore, also Jugoslawien führte 2:0. Zur Halbzeitpause musste ein bisschen was getan werden, dann wurde Heinz Flohe, der eine Kölner, eingetauscht, der erzielte dann in der 64. Minute das 2:1, also den Anschlusstreffer für die deutsche Fußballnationalmannschaft und Dieter, du warst immer noch nicht drauf auf dem Platz. Das dauerte dann bis zur 79. Minute. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das irgendwo gelesen, hatte ich gar nicht der Bundestrainer, sondern dessen Assistent eingewechselt sozusagen, dann 11 Minuten vor dem Schluss. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Ich muss dazu sagen, ich war total sauer, weil ich war in einer großartigen Verfassung. Und die Jugoslawien, die hatten uns ja schwindig gespielt, die erste Halbzeit. Ja. Wie du es gerade sagst, der Bobby Voda, Oblak, das waren großartige Spieler. Wir saßen da auf der Bank und wir wurden immer kleiner, immer kleiner. Und dann hat der Helmut Schön richtig die Entscheidung, der Heinz Floh, der war damals auch in einer großartigen Verfassung. Sicherlich, ich habe ja mit vielen großen Fußballern gespielt, aber für mich persönlich mit der Größte, mit dem ich je gespielt habe. Und den hat er dann zum Glück eingewechselt. Und ich war so sauer, und weil ich nicht eingewechselt worden. Und dann hatte eigentlich, glaube ich, nicht der Helmut Schön so diese geniale Idee, sondern der Jupp Derwall. Der hat mich, was ich im Nachhinein dann erfahren habe, zu dem Helmut Schön gesagt, so jetzt, ich glaube, der hat zu dem Langer gesagt oder sowas, so jetzt müsste mal hier den Dieter Müller bringen, gell, weil so. Und dann zum Glück hat er mich dann auch denke ich mal, für Deutschland zum Glück eingewechselt. Und beim ersten Ballkontakt, der Rainer Bonhof hat die Ecken immer gut, schön scharf geschossen, beim ersten Ballkontakt Flanke, und dann stand ich da in der Luft und habe dann das 2-2 gemacht.
Und nicht nur das hast du gemacht, weil dann gab es Verlängerung und dann müllerte es dann noch zweimal. 3-2 und 4-2. Was für ein Gefühl war das, dass du diese Tore gemacht hast? 3 Tore in einem Europameisterschaftshalbfinale.
Ja, ich habe also jetzt im Nachhinein, ich habe ja immer so ein bisschen in den Extremen des Lebens gelebt. Und das war ja, ich glaube, es gab im Fußball auf dem Niveau nie mehr so ein Debüt. Das gab es nicht mehr. Ja, ich war dann wie im Rausch, hatte natürlich, war ein sehr sensibler Spieler, war natürlich nach dem ersten Tor, das ich gemacht habe, natürlich hatte ich Selbstvertrauen. Und dann in der Verlängerung sind mir dann halt noch 2 Tore gelungen, unter anderem ein Abpraller. Und ja, das war wie im Rausch. Ich kann, Olli, das ist dann, ich bin ja da innerhalb von einem quasi einen halben Spiel zum Weltstar geworden im Fußball, ja, kann man so sagen. Also das war unglaublich, weil am nächsten Tag Stern, Bild-Zeitung, alle Gazetten in Deutschland sind auf mich, der neue Müller ist geboren, und das war natürlich auch natürlich großartig. Also das war so ein bisschen wie im Traum, es war alles so unvorstellbar für mich, da von null dann also, glaube ich, eine halbe Milliarden Menschen haben das damals schon geguckt, von null auf 100 dann zu einer außergewöhnlichen Laufbahn oder Karriere.
Was für eine märchenhafte Geschichte und irgendwie auch ein bisschen verrückt natürlich, wenn man sich das heute vorstellt. Du hast den Namen Müller erst 1973 angenommen. Warum war das so?
Ja, meine Mutter, die hatte wieder geheiratet. Ich bin eigentlich im Prinzip bei meinen Großeltern groß geworden mit sehr viel Liebe und so weiter. Und dann hat meine Mutter wieder einen neuen Mann kennengelernt. Das war der Alfred Müller. Das war so ein Bauunternehmer aus Offenbach. Und der hat mich sehr gern gehabt. Und dann bin ich mit 10, 11 Jahren bin ich zu ihr wieder nach Götzenhain. Und dann hatte der Müller mich adoptiert mit 18, 19. Ist aber kurze Zeit später leider verstorben, einen Schlaganfall gehabt und war damals noch relativ jung, 62. Und zum Glück hat er mich vorher adoptiert und er war sehr stolz. Also er hätte das leider nicht erlebt, weil er hat gemerkt oder gesehen, dass ich in Offenbach doch auch ein bisschen schwierige Zeiten habe damals, wo der Jura Lorand mich total abgelehnt hat. Und bin dann mit 19 zum ersten FC Köln gewechselt, als sehr junger Mann, junger Spieler, in diese großartige Mannschaft mit Overath, Flohe, Kullmann. Und die waren ja noch vorher im Pokalendspiel damals, dieses berühmte, legendäre Pokalendspiel, wo der Günter Netzer sich selbst eingewechselt hat. Das war dann danach, da bin ich zum ersten FC Köln. Aber die Kölner brauchten einen Torjäger, die hatten nie einen überragenden Torjäger gehabt. Und wer mich damals eigentlich im Prinzip entdeckt hat, das war der Karl-Heinz Thiel. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ich nach Köln komme. Und mein Mentor und Trainer aus der Jugendnationalmannschaft, der Herbert Wittmeier, dem ich in meinem Leben sehr, sehr viel zu verdanken hatte.
Sind unglaublich große Namen, unglaubliche Geschichten. Du hast uns vorhin erzählt, dass also die deutschen Medien natürlich total durchgedreht sind. Auf einmal war Dieter Müller in aller Munde. Aber du bist auch ja im Prinzip zu einem Weltstar über Nacht geworden. Prinzen und Könige, sagt man, oder sagt die Geschichte, haben dich dann auf einmal kontaktiert. Ich glaube, da war einer aus Mauritius dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich bin dann nach Mauritius, in ein tolles Hotel. Es war meine Hochzeitsreise damals. Ja, und bin dann nach Mauritius und dann war ich, habe ich mit dem Präsident von Mauritius dann auf einmal wurde ich eingeladen zum Essen. Da waren nur großartige, wunderschöne Frauen und es war eine wahnsinnige Umgebung. Also es hat natürlich auch, muss ich dazu sagen, es war großartig, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten gehabt, wenn du von 0 auf 100 auf einmal so berühmt wirst. Da hast du ja viele angebliche Freunde, aber das war natürlich nicht immer so der Fall. Aber das ist sicherlich dann eine Sache, die vielleicht später kommt. Aber das war schon, also es hat mich schon übermannt, überrollt. Ich war ja ein junger Mensch und bin dann nach Köln, Autogrammstunden in Köln, wo paar hundert Leute kamen, also das war schon außergewöhnlich.
Unglaublich, bis nach Mauritius, aber nicht nur bis nach Mauritius, sondern vor allem in Köln. In Köln hat dieser Abend natürlich unglaubliche Spuren hinterlassen. FC war damals schon sehr gut unterwegs, gar keine Frage, ist dann auch später wieder deutscher Meister geworden, zweimal Pokalsieger hintereinander, aber 1976 war das schon was ganz Besonderes, dass zwei Kölner an diesem Abend in Belgrad gegen Jugoslawien eben das Ruder rumgerissen haben und Deutschland dann nochmal auf die Siegerstraße gebracht haben. Und du hast mit deinen Toren Hunderttausende von Musikfans, Millionen sogar, würde ich sagen, von Musikfans glücklich gemacht. Und du bist der Grund für ja die Entstehung einer der allergrößten Rockbands, die Deutschland je gesehen hat. Weil ein Kölner an diesem Abend natürlich ganz besonders großartig gefeiert hat. Und der heißt Wolfgang Niedecken, der Gründer und Sänger von BAP. Heute heißt es Wolfgang Niedeckens BAP wieder. Und der ist uns jetzt auch zugeschaltet. Ich freue mich sehr, Wolfgang Niedecken, freue mich sehr, dass du dabei bist heute Abend und bei uns hier im Podcast.
Ich freue mich auch total. Ich habe das alles sehr gerne jetzt gehört. Das ist sagenhaft. Das könnte 3 Tage so weitergehen. Das ist wunderbar. Also damals, klar, ich bin ja von Kind an FC-Fan, ja, und ist mir eine Wiege gelegt worden. Natürlich habe ich dieses Fußballspiel im Fernsehen mitverfolgt. Zu der Zeit war ich gerade Zivildienstleistender. Ich habe Essen auf Rädern rundgefahren und nachmittags in einer alten Tagesstätte gearbeitet. Ich musste am nächsten Morgen nach dem Spiel um 10 Uhr antreten in der Geschäftsstelle, um wieder 80 Staniol verpackte heiße Mahlzeiten durch die Gegend zu fahren. Und natürlich nach dem Spiel haben wir gefeiert. Und frag nicht nach Sonnenschein. Mein lieber Mann, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe. Jedenfalls, als der Wecker morgens klingelte, habe ich ihn erstmal überhört und dann wurde ich verkatert wach. Da ging nämlich das Telefon und ich denke, um Gottes Willen, ich kriege einen tierischen Ärger. Die Chefin von der Geschäftsstelle ruft wahrscheinlich an und fragt, wo ich bleibe, weil es war schon kurz nach 10. Ja? Und ich gehe an das Telefon, da war das der Saxophonist meiner ehemaligen Schülerband. Und ich war natürlich in Eile. Ich denke, ich kann mich mit dem Typ doch jetzt nicht unterhalten. Ich habe überhaupt keine Zeit. Und er sagte, ja, also wir haben uns 5 Jahre nicht mehr gesehen. Und er sagte, ich habe gerade einen Bauernhof geerbt und wenn wir da den Hühnerstall ausbauen, dann könnten wir doch eigentlich noch mal Musik machen. Und ich hätte wahrscheinlich in dem Moment auch anerkannt, dass die Erde eine Scheibe war. Ich habe einfach nur, ja, ist okay, ich komme vorbei, wir machen das. Geht klar. Und habe mich dann beeilt und bin dann irgendwie noch gnädig dann bei meiner Geschäftsstelle angekommen, natürlich total verkatert und ich kann es ja heute sagen, mit dem Restalkohol hätte ich kein Essen auf Rädern rundfahren dürfen, das wäre gar nicht gegangen, aber ist alles gut gegangen und dann haben wir tatsächlich, bin ich mit dem späteren ersten BAP-Gitarristen dann in den nächsten Tagen dann dahin gefahren, habe den Hühnerstall inspiziert und dann haben wir uns da aber rausgedribbelt, weil wir wären wahrscheinlich immer noch beim Renovieren. Also das war eine Katastrophe, das war einfach eine Ruine. Ja. Aber das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir gedacht haben, wäre eigentlich ganz schön, wenn wir noch mal ein bisschen Musik machen würden. Das waren ja alles Jungs damals, die irgendwann in den 60ern in Bands gespielt hatten Und dann Familie, Studium, die kamen nicht mehr dazu. Und wenn der halt einen Bass auf dem Speicher stehen, hast keinen, der da mit dir spielt, oder ein Schlagzeug steht im Keller oder was. Wenn du keinen hast, der mitspielt, dann wird's eben nichts. Ne? Und dann haben wir uns aber nochmal alle zusammengerauft und haben dann angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Und daraus ist dann Bab entstanden. Und das wäre niemals entstanden, wenn morgens, wenn das morgens anders verlaufen wäre. Und das wäre natürlich anders verlaufen, wenn wir nicht gefeiert hätten, ja. Das wäre das alles anders verlaufen. Da wäre ich pünktlich da gewesen. Und es hätte diesen kleinen Schubser, wie du eben auch sagtest. Manchmal gibt es so einen Schicksalsschubser, die einen in die richtige Richtung bringen. Und das war der richtige Schubser. Und ich bin also immer noch dermaßen dankbar dafür, dass das passiert ist. Und haben mich natürlich auch total gefreut, wie ich dann in den späteren Jahren auch den Dieter mal kennengelernt habe, auch den Flocke natürlich auch kennengelernt. Und die ganzen Typen, die hier auf meiner Teedose drauf sind, die ich jeden Morgen in der Hand habe, Dieter, ich sehe dich jeden Morgen, da bist du, ja?
Teedose mit Dieter Müller drauf, aus dem Wolfgang Niedecken trinkt.
Ja, Wahnsinn. Ich kenne die Dose.
Sensationell.
Oder was wir uns dann kennengelernt haben, das war schon klasse. Also das ist schon, ich weiß auch nicht. Also das sind so prägende Geschichten, die mich manch einer auch beneidet, ehrlich gesagt. Also was muss man vorstellen? Du bist von Kind an FC-Fan und dann lernst du diese ganzen Typen auf dieser Teedose, bei uns ist da Tee drin, eigentlich war das eine Kaffeedose. Die lernst du dann alle kennen und bis hin zu den ganz Alten, Hans Schäfer, da ich Hans Schäfer kennenlernen durfte, das ist auch so ein Ding. Da war ich richtig nervös. Da war ich nervöser als bei Bob Dylan oder Springsteen oder bei Keith Richards oder Jagger oder was. Beim Hans Schäfer war ich richtig nervös, als ich dem vorgestellt wurde. Ja, aber ist schon schön. Ist schon gut so. Auch schön, dich zu sehen hier. Das ist klasse.
Danke. Mich auch. Mir geht's auch so. Sehr berührend.
Ja. Aber hör mal, eine Frage jetzt nochmal zum, wir kommen wieder von der Musik auf den Fußball zurück. Was war eigentlich mit dem Schön los? Warum hat der irgendwie die Kölner, bei Flocke war es so, also hieß es immer, der wäre ihm zu sehr irgendwie im Milieu unterwegs gewesen oder was. Irgendwas muss der doch gegen die Kölner gehabt haben. Was war das?
Ja, also Wolfgang, ich kann es ja nicht sagen. Jedenfalls hat er damals den Bayern-Block schon bevorzugt. Ja gut, er ist ja 74 mit Deutschland Weltmeister geworden. Aber wir waren natürlich damals die beste Mannschaft mit Abstand. Und ich habe ja schon mal angedeutet, ich habe ja sowieso immer so ein bisschen kein einfaches Verhältnis zu Helmut Schön gehabt. Und auch, soviel ich weiß, auch der Heinz Floh. Flocke war ja auch 74 dabei bei der Weltmeisterschaft. Und ja, es muss da irgendwo einen Grund gegeben haben, aber letzten Endes, kann ich das nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist, der Helmut Schön war ein großartiger Mensch und hat ja auch wahnsinnige Erfolge. Und ich war ja auch dankbar, dass er mich mitgenommen hat zur Europameisterschaft. Aber okay, wir haben natürlich da gezeigt, dass die Kölner Fraktion dann schon auch in dieser Zeit großartige Spieler herausgebracht hat. Und ich denke mal, dass wir dazu beigetragen haben, dass wir zumindest Vize-Europameister geworden sind.
Also Dieter, wir haben diese unglaubliche Geschichte gehört. War dir bewusst, dass du sozusagen der Auslöser dafür warst, dass später Songs wie Verdammt lang her, Du kannst zaubere, Frau, ich freue mich und was weiß ich, was es alles gab, eine unfassbare Band sich da aufgestellt hat, ganz Deutschland im Bab-Fieber war, warst du dir bewusst, dass du sozusagen, ja, der Mitgründer, würde ich jetzt mal sagen, von Bab bist?
Natürlich nicht, war mir das nicht bewusst, aber ich habe natürlich den Wolfgang dann kennengelernt später und er hat mir diese Geschichte mal erzählt, wir sind auch befreundet und das ist eigentlich wirklich wie ein Märchen, das ist eine Geschichte, die ist unvorstellbar, aber ich bin ja auch der Auffassung, dass es im Leben keine Zufälle gibt und so hat das dann auch, wie gesagt, das Schicksal ist so gewollt. Und ja, der Wolfgang ist ein großartiger Mensch. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen und er hatte ja auch so ein bisschen das gleiche Schicksal wie ich. Ich hatte ja auch vor 9 Jahren einen ganz schweren Herzinfarkt und mit 31 Minuten Herzstillstand. Und es ist ein Wunder eigentlich, dass ich jetzt hier bin. Und Wolfgang hat ja auch eine schwere Zeit, hatte, glaube ich, auch irgendwie einen Schlaganfall. Und das hat uns auch verbunden. Und ich habe natürlich auch gesehen, wie die Anteilnahme in Köln war, was Menschen da in Gedanken beim Wolfgang waren. Und ich muss sagen, es macht mich auch im Nachhinein stolz und natürlich glücklich, dass ich da so ein bisschen zu beigetragen habe, dass so eine großartige Band und so großartige Menschen dann viele andere Menschen glücklich gemacht hat. Also im Prinzip ist es eine wahnsinnige, unglaubliche Geschichte.
Wolfgang Niedecken hat nicht nur eine Teetasse, die er jeden Morgen nutzt, mit deinem Porträt drauf. Er hat auch irgendwie einen Kicker oder irgendwas, habe ich gerade gesehen. Wir sehen uns natürlich, während wir diesen Podcast, diesen Audio-Podcast aufnehmen. Wolfgang, was war das, was du gerade in die Kamera gezeigt hast?
Wir haben ja dem Dieter Müller und dem Heinz Flohe unser Album hier mit den, wie heißt das, die beliebtesten Lieder, das haben wir denen gewidmet. Und das Booklet fängt natürlich, das schlägt man auf und dann sieht man 4 Kölsche Tore und der Morgen danach. Und dann erzähle ich diese Geschichte, die da passiert ist. Weil ich finde, das soll jeder BAP-Fan wissen, wie zufällig und wie wunderschön sowas irgendwie passieren kann und dass man das auch wertschätzen muss. Diese wunderbaren Zufälle, diese Sachen, die einem passieren, die manchmal auch wirklich für ein ganzes Leben weichenstellend sind. Da werden ja Weichen gestellt. Wenn das nicht passiert wäre, was wäre dann? Dann hätte ich hatte mein Malereistudium zu Ende, habe Zivildienst gemacht und dann hätte ich wahrscheinlich versucht, mein Leben als freischaffender Künstler, als freischaffender Maler zu bestreiten. Und auf einmal geht das in eine ganz andere Bahn. Das war auch nicht besonders vielversprechend, was ich da gemacht habe. Auf einmal hat es aber dann doch funktioniert. Und wenn mein Vater gewusst hätte, dass das alles so gelaufen ist, wäre er beruhigt gestorben. So ist er 1980 gestorben und hat sich immer nur Sorgen um den Kleinen gemacht. Wie wird er jemals sein Leben auf die Reihe kriegen? Das war ja auch der Grund für das Lied, verdammt lang her war. Wenn mein Vater beruhigt gestorben wäre und wir hätten uns ausgesprochen, ich hätte ihn wirklich beruhigen können, ich krieg das schon irgendwie hin, aber er hat es natürlich nie geglaubt. Er hat gesagt, was soll aus dem Kleinen, aus diesem unvernünftigen kleinen Typ eigentlich werden? Ja, es ist Gott sei Dank alles nochmal gut gegangen. Und hier bei dem Booklet, natürlich vorne der Kicker drin, ne, mit einem Foto vom Schön und vom Heinz Floh und vom Dieter. Ja, das ist also ich habe jetzt mittlerweile gehört, dass dieses Exemplar vom Kicker sehr, sehr gesucht ist, weil das bei uns in dem Booklet auch drin ist. Die BAP-Fans wollen allen genau diesen Kicker haben. Auf den hast du mir noch was draufgeschrieben, Dieter. In Freundschaft, ja. Ne? Für Wolfgang in Freundschaft, genau. Da hast du mir irgendwann mal da draufgeschrieben. Wunderbar. Ja.
Das werden wir dann in Nürnberg hinterlegen bei den Kollegen vom Kicker. Vielleicht kann man da noch mal irgendwie auflagetechnisch was hinkriegen.
Eine Neuauflage, das wäre überhaupt ein genau. Super Ding. Na? Eine Neuauflage ja, also von dem Kicker und wir beide signieren das dann. Was wär's davon?
Ja, das wäre schön.
Das machen wir gerne, finde ich super, können wir gut machen.
Wir werden die Herrschaften vom Kicker darüber in Kenntnis setzen, davon ist auszugehen. Aber Dieter, weißt du, was der Wolfgang Niedecken erzählt? Dieter Müller ist also zuständig für die Gründung der Firma BAP. Da hängen ja so viele Sachen dran. Das war in dem Moment, in dem man Tore schießt, weiß man das natürlich nicht. Ich habe später bei einem der unzähligen Konzerte, die ich besucht habe von Wolfgang Niedecken und BAP, meine damalige große Jugendliebe getroffen in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle. Und das ging nur deswegen, weil BAP immer 4 Stunden lang Konzerte gegeben haben. Und man musste ja, wenn man dann neben einer stand, die man irgendwie toll fand, die musste man ja irgendwie, da musste man sich ja annähern, ne? Und das geht ja nicht innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten. Und dann irgendwann, nach, ich glaube damals, Du kannst zaubern, kam sehr, sehr spät, das war die Tour da Capo, ich glaube so nach 3 Stunden 20, und bei Du kannst zaubern habe ich dann so nach so einer Hand gegriffen neben mir, und das hat dann funktioniert. Das hat dann damals 3 Jahre lang gedauert, ne? Also siehst du, Dieter, es passieren Dinge durch deine Tore, die kann man einfach auch Jahrzehnte später noch erzählen.
Ja, man ist ja manchmal so in seinem Leben drin, und wenn man sieht, wir als Fußballer haben ja schon eine exponierte Position, und wir können ja Menschen unglücklich machen oder Menschen glücklich machen. Und das ist uns Fußballer natürlich auch manchmal gar nicht bewusst, welche unglaubliche Macht wir haben. Aber du bist ja dann auch in diesem Zirkus, will ich mal so sagen, Fußball, was ja viel schlimmer geworden ist die letzten Jahre, weil es ja auch um viel mehr Geld heutzutage geht, ist man da so drin, dass man gar nicht bewusst ist. Aber das macht mich natürlich besonders froh und glücklich, dass ich da so ein bisschen zu beigetragen habe, dass da viele Menschen dann auch wunderbare Momente hatten.
Wenn ich mal gerade noch mal zwischen den Fußball noch mal gerade reingrätschen darf. Dieter, hast du irgendwann mal ein rotes Cabrio gefahren? Der Farbe bin ich mir nicht sicher, aber du hast mal ein Cabrio gefahren. Kann das sein?
Ja, das ist richtig, Wolfgang. Das stimmt, ein rotes Cabrio. Aber ich glaube, das war ein Porsche, kann ich mich so erinnern. So mein erster Porsche, das war so ein alter Hund, der hatte damals, war gar nicht so teuer. Aber es war immer mein Traum, von meinem erstverdienten Geld einen Porsche zu kaufen. Und das war dann so, ich bin ja mit 19 zum ersten FC Köln, da war ich ja damals schon 22, hatte ja auch schon viele Tore gemacht. Und dann sind wir uns begegnet, das stimmt, ja. Ja, ist auch so eine lustige Geschichte. Also,
da habe ich nämlich eine schöne Erinnerung dran. Ich habe zu der Zeit, als du diesen Wagen hattest, habe ich beim WDR immer als Aushilfsgrafiker gearbeitet, während des Studiums, ne? Und danach auch noch. Und meine Arbeitsstelle war natürlich da in der Nähe vom Dom, da wo der WDR auch ist. Und am Heinzelmännchenbrunnen, da bist du irgendwann mal um die Ecke gekommen und hast mich fast auf die Kühlerhaube genommen. Ich war schuld, habe aber nicht geflucht, weil ich habe dich erkannt. Okay, bei Dieter Müller ist das, muss ich auch nicht fluchen, vor allen Dingen hatte ich auch selber Schuld, aber das wirst du dich natürlich nicht daran erinnern können. Ich war der Blödmann, der vors Auto gelaufen ist, das war ich.
Unglaublich. Die Kölner sagen das ja immer, ne? Dass alles gut geht irgendwie am Ende des Tages.
Ja, es ist immer gut gegangen.
Wahnsinn. Gut gegangen war es also. Jetzt machen wir kurz den Dreh wieder zum Fußball. Dann in dieser Nacht in Belgrad bei diesem Spiel gegen Jugoslawien. Und damit war Deutschland im Finale. Ne? Und das Finale bestritt die deutsche Mannschaft überraschenderweise gegen die CSSR, also gegen die Tschechoslowakei. Gab es damals auch noch, gibt es heute auch nicht mehr in der Form. Die hatten sensationellerweise die Niederlande besiegt, die als totaler Topfavorit zu diesem Turnier angereist war. Niederländer sahen in dem Halbfinale 2 rote Karten. Am Ende hat sich die CSSR durchgesetzt, hatten auch eine interessante Mannschaft. Aber das war ja so eine Truppe, bei der man dachte, naja, da werden die Deutschen das schon auf die Reihe kriegen. Aber dann gab es das Finale und es ging wieder so los wie beim Halbfinale. Deutschland lag ganz, ganz schnell durch Tore von Dobiasch und Svechlik mit 0-2 hinten. Und dann kam er wieder. Dieter, dieses Mal hast du von Anfang an gespielt und schon in der 28. Minute durftest du jubeln.
Ja, das wäre natürlich dann, nachdem ich die 3 Tore geschossen habe, das wäre natürlich dann, wenn ich da nicht gespielt habe von Anfang an, dann hätte natürlich selbst der Helmut Schön da riesige Probleme gekriegt vom deutschen Blätterwald, weil das war ja klar. Und ich weiß auch, dass der Flocke nur in der Halbzeit eingewechselt worden ist. Ich hätte sowieso damals auch den Flocke von Anfang an gebracht. Und ja, wir lagen relativ schnell hinten und kann mich halt noch erinnern, ich habe ein schönes Tor gemacht, war damals sogar Tor des Monats. Und bin dann, und der Hölzenbein hat dann in der 90. Aber Oliver, das ist natürlich das Interessante. Wir wussten ja gar nicht, dass es eine Verlängerung gibt. Das kann man sich heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Und so wie ich erfahren habe, war ja so, dass sollte es ja auch noch ein, wenn das unentschieden ausgeht mit Verlängerung, sollte es dann noch ein Wiederholungsspiel geben. Und das hat wohl auch der Helmut Schön abgelehnt. Das wollte er nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass wir die Tschechen da im zweiten Spiel geschlagen hätten. Wir waren eigentlich auch die bessere Mannschaft. Und da gibt es auch eine Szene, ich glaube in der 117. Minute, ich bin da gefoult worden, also da hat mich im Elfmeterraum da hinten weggedrückt. Also das war der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe. Und der Schiri, ich glaube, es war ein Italiener, gell, der hat einfach weiterspielen lassen. Also das wäre heute undenkbar mit Videobeweis und so weiter. Also es hieß ja, da war es ja auch so, dass das schicksalhaft war, denn wir hatten mit Rainer Bonhoff einen großartigen Elfmeterschützen, der hätte mit Sicherheit das Tor gemacht und ich wäre Europameister geworden. Und so ist dann meine Karriere vielleicht dann nur als Vize-Europameister dann nicht doch ein bisschen weniger Länderspiele gehabt. Aber das ist im Nachhinein auch müßig. Aber das war, ja, wir waren schon Favorit und es war schade und ich habe halt gedacht, der Sepp Maier würde auch mal einen Elfmeter halten, aber das ist ihm leider, er hat ja selten, aber da hat er irgendwie, wäre er stehen geblieben, wären wir vielleicht heute Europameister. Ah ja, gut, okay.
Du hast es erwähnt, ich will mal kurz nochmal zu diesem Elfmeterschießen kommen, dass dann verordnet wurde sozusagen. Das war in der Tat, ist das erst an diesem Tag, am Tag des Endspiels festgestellt worden von der UEFA, dass es eben kein Wiederholungsspiel gibt. Das war die Praxis in dieser Zeit, dass es Wiederholungsspiele gibt. Beispielsweise hatte der FC Bayern München 1974 beim ersten Europapokalsieg der Landesmeister den Cup erst im Wiederholungsspiel geholt. Jetzt 76 bei dieser Europameisterschaft haben die Granden von der UEFA festgestellt, auf Empfehlung in der Tat, das hast du richtig erzählt, von Helmut Schön, dass es also kein Wiederholungsspiel geben sollte, sondern eben direkt die Mannschaft und die Mannschaften zum Elfmeterschießen antreten müssen. Also eine wahnsinnige Geschichte. Am selben Tag ist das geschehen. Und ihr wusstet es wirklich nicht, oder Dieter?
Nee, wir wussten es nicht. Also der Helmut Schön kam dann nach Ende des Spiels und sagte, es gibt Verlängerung und dann Elfmeterschießen. Wir haben das ja auch nie geübt. Zumindest waren ja die Schützen überhaupt nicht festgelegt. Also keine wussten. Wir sind dann, als dann der Verlängerung dann zum Elfmeterschießen kam, ist der, glaube ich, Jupp Derwall und der Helmut Schön ist dann, hat jeden mal gefragt, ob er einen Elfmeterschießen kann. Und ich war nicht so ein überragender Elfmeterschütze. Ich hatte in meiner, irgendwie, es gibt ja Spezialisten, aber ich war, ich glaube, ich hatte auch mal im wichtigen Spiel gegen Schalke einen Elfmeter verschossen und normalerweise im Nachhinein ist man immer schlau. Ich hätte auch hingehen sollen und hätte sagen, komm, ich schieße einen, weil ich hatte ja auch Selbstvertrauen. Ich habe die meisten Tore gemacht, da bin ja auch dann Torschützenkönig geworden und ich hätte dann schießen können. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer und es ist halt so, es weiß ja jeder, was dann passiert ist, die so ein bisschen Fußball interessiert sind.
Wolfgang, dieses Finale, also wieder dieses Drama, wahrscheinlich auch irgendwo vom Fernseher in Köln, also wieder 0-2, dann 2-2, wieder Dieter Müller, einer der Torschützen und dann dieses Elfmeterschießen, dieses legendäre. Wie hast du das erlebt? War das dann ein genauso großes Highlight wie dieses Spiel gegen die Jugoslawen im Halbfinale?
Ja, also unser Fest hatten wir ja schon gefeiert. Ja? Natürlich hätten wir gerne gehabt, nochmal so ein Fest zu feiern, aber das hat man dann irgendwie auch hingenommen. Für Köln war ja sowieso alles gelaufen. In Köln wart ihr Europameister, auf jeden Fall. Da konnte auch Uli Hoeneß den Ball ruhig in den Himmel, in den Nachthimmel über Belgrad schießen. Aber natürlich, wenn du dabei gewesen bist und du weißt einfach, du bist sowas von über den Tisch gezogen worden, wie der Dieter das gerade sagt. Also ich muss mir das auch nochmal im Netz angucken. Die habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Das muss ich mir nochmal angucken. Also da bin ich mal gespannt. Aber das war eigentlich, deswegen war ich ja irgendwann auch mal jetzt dafür, diese ganzen Entscheidungen, Videoschiedsrichter und so weiter. Allerdings jetzt bei der vorigen Saison von 1. FC Köln habe ich sowas über die Videoschiedsrichter geflucht, weil das war einfach so ungerecht, was uns da widerfahren. Eine Katastrophe. Und habe eigentlich gedacht, dadurch wird das alles etwas objektiver. Aber das ist noch lange nicht gewährleistet, dass das wirklich dann objektiver wird. Ja, aber Da hatten wir vorher, hatten wir ja auch, also viele Jahre vorher hatten wir dieses dritte Tor in Wembley. Das war ja auch so ein Ding. Ne? Also das ist ja eigentlich so, dass eigentlich wären wir Weltmeister gewesen damals. Aber lass uns nicht ewig nachkarten, dann nimmt man irgendwann zuckst du mit den Schultern, das okay. Man muss auch Jönne können. Ne? Dann war halt England mal. Ja.
Also ausgleichende Gerechtigkeit. Lass uns mal kurz beim Finale bleiben. CSSR gegen Bundesrepublik Deutschland. Wir waren damals natürlich noch in der Tat, das war der Westen, also noch nicht wiedervereinigt, Deutschland. Gab dann also 2-2, Elfmeterschießen, das, wie gesagt, höchst kurios am selben Tag beschlossen wurde von der UEFA damals. Keiner wusste Bescheid, die Mannschaft offensichtlich in der Tat überhaupt nicht, was ja der absolute Wahnsinn ist. Und alle trafen, wunderbar, und dann trat ein gewisser Uli Hoeneß an zum Elfmeter und die Deutschen haben dann irgendwie am nächsten Tag getitelt in den Gazetten, dass der Ball irgendwie vom Satelliten abgeholt wurde und ähnliches. Also der hat ihn schon 2 Meter über die Querlatte da weggehauen. Und es gab dann die Story und die Lebensgeschichte eines gewissen Antonín Panenka. Der hat einen Chip-Elfmeter, also einfach so drüber gechippt über Sepp Maier und hat dann damit das 5-3 für die CSSR erzielt. Der wurde ja ein oder zwei Jahrzehnte danach immer wieder kopiert. Und lustig, das habe ich dann irgendwie rausgefunden, dieser Panenka hat diese Elfmeter, diese etwas komischen Elfmeter über Jahre trainiert, weil er immer in so einem Clinch war. Nach dem Training haben sie immer noch irgendwelche Standardsituationen probiert. Er als Schütze und sein Freund, der Torwart von Bohemians Prag. Damals spielten die beiden. Und dann ging es darum, Schokolade zu gewinnen, ein Bier zu gewinnen oder auch mal eine Flasche Wein. Und der Panenka hat immer verloren, weil er ganz normal die Elfmeter versucht hat, da unterzubringen. Und der Torwart war ein guter und hat die weggefischt. Und dann hat sich der Panenka gedacht, okay, mache ich es mal anders. Und da sind dann diese Chipbälle entstanden und irgendwelche anderen kuriosen Versuche, und so hat er dann Deutschland am Ende die Europameisterschaft gekostet. Antonín Panenka. Das waren die Spiele von Dieter Müller. Insgesamt, Dieter, hast du 12 Länderspiele gemacht, 9 Tore, warst auch bei der Weltmeisterschaft 1978 nochmal dabei, und dazwischen hast du für den ersten FC Köln gegen Werder Bremen wunderbar 6 Tore in einem Spiel gemacht. Und da will ich wieder Wolfgang Niedecken fragen, ja, einfach zur Bedeutung von Dieter Müller für den ersten FC Köln, wenn man mal so diese heiligen Säulen da aufbaut, wo steht er da in Anführungszeichen?
Ganz oben, ganz oben. Also tatsächlich in dieser Riege mit Flohe und Overath, Wolfgang Weber, ja, so in der Abteilung. Wolfgang Weber war auch der Held meiner der Zeit von davor, also als ich fast noch Kind war. Ja. Also Hans Schäfer, Overath, Wolfgang Weber und Flohe, das sind so. Das sind sie, ne?
Dieter, da gehörst du dazu. Das ist ja was, eine Huldigung, ne?
Ja, das ehrt mich ja. Also ich wusste ja immer, dass der Wolfgang so ein bisschen Ahnung von Fußball hat. Also dass er so viel Ahnung von Fußball hat, das ist mir jetzt natürlich dann auch, freut mich ganz besonders. Nein, Spaß beiseite. Ich habe wahnsinnig viele Tore gemacht. Unheimlich, muss ich sagen. Ich bin ja nach Hannes Löhr, der ja auch, glaube ich, 7-8 Jahre länger gespielt hat wie ich, der zweitbeste Torschütze. Also ich habe... Es gibt so eine Statistik, glaube ich, in 300 Spielen habe ich, glaube ich, 240 Tore gemacht. Also ich hatte da schon einen guten Lauf. Bin ja dann auch nochmal ins Ausland gegangen, oder VfB Stuttgart und dann nach Bordeaux. Aber das stimmt schon, ja. Also vor allen Dingen haben wir ja auch das Double gewonnen und Pokalsieger. Und im ersten Spiel habe ich ja beide Tore geschossen. Also ich denke mal... Es ist schön zu wissen, dass ich sicherlich zu den Spielern gehöre, die in der Historie des ersten FC Köln, diesen großartigen Verein, da schon eine große Rolle spielen. Und das hätte ich ja, bevor ich dann von Offenbach zu Köln wechselte, nie gedacht, dass ich da mal so erfolgreich da sein werde. Und ich habe natürlich auch mit großartigen Trainern gearbeitet, dem großartigen Hennes Weisweiler, das war ja auch der Mann, das war sicherlich der beste Trainer, oder Rinus Michels, wenn ich an Rinus Michels, oder Cik Czajkowski, der auch mit Bayern München den Europapokal gewonnen hat. Also das war schon toll, dass ich da mit auch diesen großartigen Spielern, ich habe es ja schon angedeutet, wie Flo, Overath, Bernd Schuster habe ich ja auch noch gespielt, Neumann. Also wenn die Namen hören, Bernd Schuster, der kam mir ja damals von Augsburg, ganz junge Spieler, großartiger Spieler und auch Littbarski, die ja da alle, Hannes Löhr, dem ich viel zu verdanken hatte, der ja auch in Institution in Köln ist, der ja auch bei der Weltmeisterschaft 66 dabei war und großartig. Also im Nachhinein muss ich sagen, tut mich das auch berühren und ich finde das toll und auch so großartigen Menschen, ich habe es ja schon gesagt, mit dem Wolfgang da befreundet zu sein, das habe ich ja natürlich auch nur dem Fußball zu verdanken.
Dieter, warst du auch Gast schon oder hast du Konzerte von Wolfgang Niedecken, von BAP erlebt, gesehen?
Ja, natürlich, habe ich früher gesehen, gern und großartige Band und vor allen Dingen, was mir gefällt, ist, dass sie auch Lieder singen, die so ein bisschen auch den Punkt treffen, der die Sorgen der Menschen und der Wolfgang, wie gesagt, ja, hat viele, viele, viele Menschen bereichert und großartige Band. Und was der Wolfgang immer ist, er ist immer Mensch geblieben. Und ich denke mal, das zeichnet mich auch aus, weil es gibt einen schönen Spruch von dem Herbert Wittmeier, der ja mein Mentor war, der hat etwas Schönes gesagt, was Weises. Vergiss nie die Freunde auf dem Weg nach oben. Sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Und das hat mein ganzes Leben lang auch so geprägt. Und ich glaube, das ging auch für den Wolfgang.
Also Wolfgang und Dieter, im Prinzip wird es allerhöchste Zeit, dass ihr euch wiederseht, ne?
Das kann man so sagen, ja.
Also ich mache momentan so eine Reise. Ich habe ein Buch über Bob Dylan geschrieben und dann mache ich so ein Programm, so ein Leseprogramm und spiele dann auch Songs von mir und von Bob Dylan. Und das machen wir dann übrigens zum Beispiel auch in Hanau, in diesem schönen
Freitag.
Wenn du Lust hast, kommst du, lade ich dich ein.
Ja, klar, ich wohne ja hier, Wolfgang, hier in Hanau und da freue ich mich. Da bin ich natürlich dabei, wenn es zeitlich irgendwie möglich ist. Aber das ist mir da, ich freue mich total. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Ich wohne ja nur 5 Minuten weg.
Siehst du, ich wollte euch gerade zusammenbringen. Danach gibt es auch noch eine Tour von BAP, ne? Große Jubiläumstour und großes Geburtstagskonzert nächstes Jahr, 30. März in Köln in der Lanxess Arena. Wolfgang Niedecken feiert dann nicht den 70. Den wollte er feiern während Corona, aber das ging halt nicht. Feiert dann halt 70 plus 1. Also auch eine Gelegenheit.
Wenn du Lust hast, hinzukommen, ich freue mich, wenn du kommst. Klar.
Für euch beide, ne? Dieter. Und für mich natürlich auch. Also ich werde sowieso da sein. Ne? Als Fan ist man einmal und das ist man immer und das wird auch so bleiben. Ne? Ich danke euch beiden, dass ihr so viel Geduld hattet und freue mich, dass wir, glaube ich, einen ganz, ganz hübschen Podcast hier zusammengekriegt haben. Dieter Müller, Held in Jugoslawien 1976. Fantastischer Mensch, großartiger Typ. Also ich habe immer deine Nähe großartig genossen. Und Wolfgang Niedecken, einer der größten Rockstars Deutschlands. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir mit dabei wart. Und habt eine gute Zeit. Bis bald, bis demnächst.